Also das Kibbutz Nir Yitzhak, das ist ganz im Süden von diesen Kibbutzim, die alle an den Gazastreifen grenzen, fast schon an der ägyptischen Grenze. Und es waren ja alle, die gesamte Familie, insgesamt 5 Personen in diesem Schutzraum und ein kleiner Hund. Wir hören arabische Stimmen im Kibbutz. Hier sind Hamas-Terroristen, Kämpfer in Nir Yitzhak. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis sie festgestellt haben, die sind in das Haus eingedrungen.
Tardaron un poco en entrar a la casa de Clara, pero al final también sentimos que rompieron la puerta, rompieron las ventanas.
Und Luis hat zu mir gesagt im Interview, ja, ich wusste, es kann jetzt wirklich unsere letzte Stunde sein. Weil dieser Schutzraum, den kann man nicht zusperren. Das heißt, jeder konnte reinkommen.
Vor genau einem Jahr. Hamas-Terroristen überfallen am 7. Oktober 2023 Israel. Dieser Tag hat das Leben der Menschen in Israel, in Gaza und in der ganzen Nahostregion komplett verändert. Julio Segador hat das Ganze im ARD-Studio Tel Aviv selbst miterlebt und zeichnet den Tag nach, der für Menschen wie Luis bis heute kein Ende nimmt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Benedikt Strunz. Mich hört ihr immer dann, wenn Viktoria gerade nicht hier sein kann. Heute ist Montag, der 7. Oktober 2024. Grüß dich, Julio.
Hallo.
Hay mucha gente estudió español aquí en Israel de las telenovelas.
Luis H. ist ein Mann, 72 Jahre alt, der eigentlich in Argentinien geboren ist, ein argentinischer Jude, der auch Anfang der 1970er Jahre dann Aliyah gemacht hat. Das heißt, er ist in das für die Juden verheißene Land Israel gezogen.
Historias que han venido de vuelta a mi mente. De la niñez en Argentina.
Das ist ja der Begriff für die Juden, die Heimstätte. Israel ist die Heimstätte. Alle Juden sollen nach Israel kommen, weil dort sind sie sicher. Das ist ja eine Reaktion auf den Holocaust, auf das, was während der Zeit der Nationalsozialisten begann. Und wie mir Luis H. gesagt hat, er hat so darauf vertraut, dass es diese sichere Heimstätte für die Juden ist. Aber dieser 7. Oktober, der hat ihn dann eines Besseren belehrt.
Es ist also der 7. Oktober, Luis ist im Kibbutz Nir Yitzhak. Warum ist Luis dort?
Da hat eben Luis Haar diesen Feiertag verbracht. Es war ja Simchat Torah, das große Fest der Tora eigentlich, der ja, letzte der großen jüdischen Feiertage an dem Tag. Ein Freudenfest eigentlich, wo sich alle drauf freuen. Und Luis war da in diesem Kibbutz, in dem er eigentlich nicht gewohnt hat, aber seine Lebensgefährtin, Clara Marmann, hat da gewohnt und ja, da haben sie die Nacht verbracht.
Wenn du sagst, alle freuen sich auf den Tag, wie feiert man normalerweise den Tag?
Naja, es ist das Ende eigentlich aller großen Feiertage. Das sind ungefähr so 7, 8 Feiertage verteilt auf 2,5 bis 3 Wochen. Und natürlich sind da alle Juden froh, dass dann auch diese großen Feiertage, dass sie die in der Familie begangen haben. Und auch an dem Tag war es so, dass eben Luis bei seiner Lebensgefährtin war, aber auch die Verwandten von Clara Marmann waren dort in dem Haus. Es waren mehrere Leute dort, inklusive dann auch die Nichte von Luis Haar. Und es war mitten in der Nacht. Und dann ist Luis Haar hochgeschreckt. Es war ein ganz normaler Samstag und etwas war anders, nämlich die Bombardierungen. Luis ist aufgewacht, auch die anderen sind aufgewacht und es ist für sie nichts Neues gewesen, dass Raketen aus dem Gazastreifen kommen. Aber da war was anders.
La cantidad fue muy grande y también de las salidas de contramisiles.
Das war die Anzahl. Es war die Anzahl der Raketen. Es waren nämlich unglaublich viele. Und dann natürlich auch das Knallen der Raketenabwehr des Iron Dome, die israelische Luftabwehr, die dann auch sofort aktiviert wurde. Wie wir jetzt im Nachhinein wissen, es waren ja mehrere tausend Raketen, die hier am Morgen innerhalb 2, 3 Stunden verschossen worden sind aus dem Gazastreifen. Warum so viele? Um eben abzulenken, dass die Kämpfer, dass die Terroristen dann auch über die Grenze sind. Also am Anfang Hat das auch sehr, sehr gut geklappt, weil es hat sich sofort natürlich das Militär mit der Raketenabwehr eingeschaltet, hat da reagiert. Und das hat dann auch die Aufmerksamkeit davon abgelenkt, dass wirklich viele, viele hundert, es waren am Ende wohl 2000 Terroristen, Hamas-Kämpfer über die Grenze sind, und zwar entlang des gesamten Gazastreifens.
Wie bekommen Louis H. und seine Verwandten überhaupt zu dem Zeitpunkt mit, was los ist?
Sie waren ja schon im Schutzraum, weil sobald die Raketen kommen, geht man in den Schutzraum. Da hatten sie einen Fernseher. Und dann haben sie dann diese Bilder gesehen. Die ersten Bilder, die auch gezeigt wurden, die das israelische Fernsehen übernommen hat aus Social Videos von der Hamas, die sehr, sehr schnell alles in das Netz gestellt haben. Und das waren vor allem Bilder aus Sderot. Sderot ist eine Stadt, 30.000 Einwohner in diesem Gaza-Envelope, also entlang der Grenze ziemlich weit im Norden des Gazastreifens angesiedelt, aber natürlich auf israelischem Gebiet. Und in Sderot gab es diese Bilder, dass die Terroristen mit Pickups in die Stadt gefahren sind und Leute erschossen haben. Davon gibt es Aufzeichnungen. Und sie haben wirklich Angst und Schrecken verbreitet. Das waren so die ersten Bilder, dass die Terroristen nicht nur die kleinen Kibbuzim überfallen, sondern auch richtig in eine Stadt, in eine 30.000 Einwohnerstadt reingefahren sind. Und ab dem Moment war es für Louis H. klar, okay, Israel wird angegriffen und wir müssen jetzt um unser Leben fürchten.
Aber zu diesem Zeitpunkt sitzt er mit seiner Familie in einem Schutzraum und sollte da eigentlich sicher sein, oder?
Das dachten sie, und dann kamen so in diesen Kibbutzim-internen WhatsApp-Account kamen so die ersten Informationen. Wir hören arabische Stimmen im Kibbutz. Es sind Hamas-Leute hier in Nir Yitzach. Und das war natürlich dann eine völlig neue Situation, weil sie wussten, dass es nicht nur die Bedrohung durch Raketen ist, sondern dass jetzt auch, wie sich herausgestellt hat, sehr, sehr viele bewaffnete Kämpfer in das Kibbutz eingedrungen sind. Ja, und sie haben dann immer wieder so ein bisschen die Tür aufgemacht von ihrem Schutzraum, weil wir müssen uns vorstellen, dass während der ganzen Zeit ja Raketen geflogen sind. Aber Louis hat dann immer wieder so ein bisschen die Tür aufgemacht, und irgendwann haben sie dann auch diese Stimmen selbst gehört. Und da wussten sie, okay, hier sind Hamas-Terroristen, Kämpfer in unserem Kibbutz in Nir Yitzach. Und dann hat es auch nicht mehr lange gedauert, bis sie festgestellt haben, die sind in das Haus eingedrungen.
Y entonces fue ahí que Clara nos dijo que estemos todos juntos abrazados en el piso. Y es lo que hicimos.
Dann haben sie sich erst mal hingelegt im Schutzraum, weil sie gesagt haben, wenn die feuern, ist es am sichersten, dass wir auf dem Boden liegen, weil wir dann auch die geringste Fläche bieten, um erschossen zu werden. Und sie haben sich alle umarmt.
Que porque lograron romper la puerta de entrada al cuarto y empezaron a tirar tiros.
Und dann begannen schon die Schüsse. Sie haben auf die Tür gefeuert von diesem Schutzraum. Die Hamas-Leute wussten, dass die Einwohner dieses Hauses in dem Schutzraum sind. Sie wussten aber nicht, ob die bewaffnet sind. Und deshalb sind sie auch nicht sofort rein, sondern haben erstmal auf die Tür gefeuert. Das waren regelrecht Salven, hat Louis gesagt, die da gefeuert wurden. Und irgendwann haben dann Louis und Fernando Marmann, das war der zweite Mann dort, einfach ganz laut gerufen: hört auf zu schießen, wir liegen am Boden, wir haben keine Waffen. Und dann sind sie eingedrungen. Dann sind die bewaffneten Kämpfer in diesen Schutzraum. Und Louis hat mir gesagt, er hat nur arabische Stimmen gehört und es war ein riesiges Durcheinander. Und alle dachten, die fünf, die in diesem Schutzraum waren, die Familie, die dachte, das ist jetzt wirklich unsere letzte Stunde, jetzt werden wir erschossen.
Was aber nicht passiert ist.
Was nicht passiert ist, weil, wie sich jetzt auch dann wohl gezeigt hat und wie man erfahren hat, die hatten sehr, sehr genaue Anweisungen. Und sie hatten für dieses Kibbutz Nir Yitzach die Anweisung, so viele Leute wie möglich zu entführen. Und so war es dann auch. Sie haben die fünf rumgeschubst. Sie haben sie mit vorgezogenen Kalaschnikows dann auch rumgedrängt im Haus. Alle wurden auf die Ladefläche des Pickup geführt. Und dann ging's weiter in den Gazastreifen rein und sie saßen auf Kisten mit Waffen und Munition. Und da ist Luis auch klar geworden, okay, wir werden entführt. Und sie wussten, okay, unser Leben hat jetzt eine Wendung genommen, mit der wir nie im Leben gerechnet hätten.
Oh Mann. Das alles ist ja am Morgen des 7. Oktober passiert, und zwar unmittelbar, du hast es vorhin gesagt, an der Grenze zum Gazastreifen. Wo warst du eigentlich zu diesem Zeitpunkt und wie hast du den Morgen erlebt?
Ich war zu Hause, habe mich gefreut auf ein freies Wochenende. Wir teilen uns hier im ARD-Studio so ein bisschen die Bereitschaften immer auf. Und an dem Tag hatte ich eben auch zusammen mit meiner Frau, die auch Korrespondentin ist, wir hatten frei, wir haben noch ein 3-jähriges Kind und haben uns auf einen wunderschönen Tag gefreut, wo wir ans Meer gehen. Ja, dann 6.30 Uhr war ziemlich genau auch die Zeit, wo wir die ersten Meldungen bekommen haben. Und ich habe tief geschlafen, meine Frau hat mich aufgeweckt, hat an mir gerüttelt und hat gesagt, Julio, Julio, wir haben Raketenalarm. Und es war, ich wohne so ein bisschen nördlich von Tel Aviv in Herzliya, circa 13 Kilometer nördlich. Und es war das erste Mal, dass ich in meiner Zeit als Korrespondent Raketenalarm hatte. Wir sind gleich in den Schutzraum, was auch in dem Fall unser Homeoffice ist. Da steht ein Rechner, ich habe sofort den Rechner hochgefahren. Und dann hat es natürlich gedauert, bis wir auch einen Überblick hatten.
Sag mal, als Papa von einem 3-jährigen Kind, was erzählt man dem, wenn man dann in den Schutzraum geht? Und wie hat euer Kind die Situation verarbeitet?
Also der Kleine, damals eben 3 Jahre alt, der wusste natürlich auch nicht, was ihm geschieht. Und uns war, meiner Frau und mir, sehr, sehr schnell klar, wir müssen ihm jetzt das Ganze spielerisch irgendwie näher bringen. Und da war meine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, echt super auf Zack und hat sofort zu ihm gesagt, das ist ein Spiel, was wir hier machen. Das ist ein Spiel. Du hörst ja hier, da heult was, also die Sirene. Und das sind die Dinosaurier. Ja, die Dinosaurier, die heulen, die wollen mit uns spielen. Und dann kommen auch die Elefanten. Und das war die Raketenabwehr, das war die Explosion vom Iron Dome. Das waren die Elefanten, die haben getrampelt. Und so haben wir unserem Kleinen das näher gebracht. Wir mussten hier wirklich, ja, sozusagen uns wirklich spalten. Wir mussten auf der einen Seite gucken, dass wir selber in Sicherheit sind. Das zweite war, wir mussten wegen der Berichterstattung, wir sind beide Korrespondenten, meine Frau und ich, wir mussten gucken, wie wir uns mit den Kollegen abstimmen. Und das dritte ist, du bist dann auch noch, wir waren die Eltern, wir mussten dann auch gucken, dass unser Kind hier nicht ein Trauma mitnimmt.
Militante Palästinenser haben am Morgen einen groß angelegten Angriff auf Israel gestartet. Laut israelischem Militär wurden tausende Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Zudem drangen palästinensische Kämpfer.
Etwa 60 bewaffnete Kämpfer der Hamas durchbrechen zudem den Grenzzaun von Gaza nach Israel, nehmen israelische Soldaten als Geiseln. Es gibt Berichte über Kämpfe in israelischen Orten.
Die sozialen Netzwerke sind voll mit Videos, wie palästinensische Kämpfer Israelis verschleppen in den Gazastreifen. Das sind teils sehr grausame Szenen.
Die Hamas hat sie über die Grenze verschleppt, viele von einem Musikfestival. In sozialen Netzwerken kursieren Videos von der Veranstaltung in der Negev-Wüste.
Das Nova-Festival ist ein Festival, das an dem Tag stattgefunden hat. Eigentlich sollte es in der Negev-Wüste stattfinden. Es wurde dann wirklich etwa 5 Kilometer an den Grenzzaun zum Gazastreifen verlegt, in Reim, relativ weit im Norden jetzt an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen. Das Supernova Festival, wie es offiziell heißt, ein Festival mit Trance-Musik, alternatives Kulturfest. Junge Leute, so ich würde sagen, so, na, zwischen 20 und 40 Jahren die meisten. Ein Fest definiert als Fest mit Freunden, der Liebe und unendlicher Freiheit. Wir haben mit Michal Ohana gesprochen, beispielsweise, die dort war. Um 3 Uhr morgens ist sie erst angekommen und hat dann 3 Stunden oder 3,5 Stunden getanzt, eben bis diese Musik beendet wurde. Die DJs haben aufgerufen, bitte das Festivalgelände aus Sicherheitsgründen sofort zu verlassen. Es fliegen Raketen vom Gazastreifen auch nach Reim. Wir müssen jetzt abbrechen. Und die Leute waren natürlich ziemlich sauer. weil dieses Festival war teuer. Da sind viele Leute hin und sie haben sich gefreut, haben die ganze Nacht durch getanzt. Und dann hat sie von Weitem schon die ersten Schüsse gehört. Was hieß, dass die Terroristen auch dieses Festivalgelände im Blick hatten und ins Visier genommen haben?
Also es ging zack, zack sozusagen.
Ja, es ging nicht sofort zack, zack. Viele wollten ja nicht runter und haben gedacht, naja, wenn der Raketenalarm aus ist, dann geht vielleicht die Musik weiter. Und das hat dann auch 2-3 Stunden gedauert, bis so die Leute überhaupt vom Festivalgelände runter sind. Die haben ja gezeltet dort und da gab es eine Campingzone und viele wollten dann erstmal ihre Sachen nehmen und viele waren natürlich auch mit Alkohol und Drogen zum Teil zugedröhnt, konnten gar nicht so reagieren. Und Michael Ohana hat dann erstmal ein Auto bekommen mit Freunden, die sind runter und sie sind gefahren, bis auf einmal es nicht mehr weiterging, weil vorne Terroristen die Straße blockiert hatten. Und da mussten sie einfach fliehen. Irgendwann hat Michael Ohana einen Panzer gesehen. Und sie und andere haben sich dann einfach unter diesen Panzer geworfen.
I was there under the tank 7 hours. And in 10 in the morning they shot me.
Man kann es kaum glauben. Michael Ohana hat 7 Stunden unter diesem Panzer verbracht. Und sie ist angeschossen worden, während sie dort war. Sie ist ins Bein geschossen worden und sie erzählt, sie hat vom Panzer aus, unter dem sie lag, überall Terroristen gesehen. Die schossen ja auch mit Panzerfäusten hier auf Fahrzeuge.
I know I'm gonna die. I know it. I call my mom and I said, Mom, they shot me and nobody coming. I love you, I'm gonna die.
Aber sie hat überlebt.
Sie hat überlebt. Sie hat überlebt, weil sie großes, großes Glück hatte. Sie wurde dann nach einigen Stunden vom Militär befreit. Und das war für sie ein Tag, der ihr Leben komplett verändert hat. Komplett wie bei so vielen, die diese Invasion der Terroristen erlebt haben, die direkt in den Kibbuzim waren oder am Nova-Festival. Und wie groß das Glück ist, das Michael Ohana zeigt sich ja schon allein an den blanken Zahlen. Über 360 Leute wurden getötet bei diesem Musikfestival. Festivalbesucher, die eigentlich nur tanzen wollten, die Freude haben wollten, die feiern wollten und die dann brutal massakriert worden. Also wir haben die Bilder gesehen, die Hamas-Leute sind wirklich mit Pickups neben flüchtenden Festivalbesuchern gefahren und haben die abgeknallt wie bei einer Treibjagd.
In dem Moment, in dem das alles passiert, in den Kibbuzin und auf dem Festival, da sitzt du bei dir im Schutzraum. Wann ist dir eigentlich klar geworden, wie groß die Tragweite dessen ist, was da gerade passiert?
Ja, zu dem Zeitpunkt ist was ganz Seltsames passiert. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es gab eine Ansprache von Mohammed Deif. Mohammed Deif war eigentlich ein Phantom. Einer, von dem man nicht wusste, ob er lebt. Es ist der starke Mann gewesen im Gazastreifen, der starke Mann der Hamas, was den militärischen Zweig der Hamas betrifft. Also der oberste Chef der Hamas im Gazastreifen, das war Yahya Sinwar. Und gleich unter ihm, oder eigentlich muss man fast sagen, neben ihm war Mohammed Deif, der Chef aller militärischen Aktionen der Hamas. Und ich habe ihm gesagt, er ist ein Phantom. Warum? Weil er seit 10 Jahren nicht mehr aufgetreten ist. Er war schon oft im Visier des israelischen Militärs. Es gab zahlreiche Anschläge auf ihn im Gazastreifen und keiner wusste, ob er die überlebt hat oder nicht. Und auch viele Leute im Gazastreifen wussten nicht, ob er lebt. Und das war wahrscheinlich auch sehr bewusst so gewählt. Und circa um 10 Uhr morgens, also 3,5 Stunden nach dieser Attacke der Hamas, meldet sich eben dann dieser Mohammed Deif zu Wort im TV in einer Videobotschaft, die er im Gazastreifen auch gegeben hat. Und er kündigt dann diese Al-Aqsa-Flut an. Al-Aqsa ist ja sozusagen in Jerusalem das für die Muslime heilige Gelände, wo die Al-Aqsa-Moschee ist. Die Juden nennen das Ganze Tempelberg. Es ist das drittwichtigste Heiligtum der Muslime und er spricht von der sogenannten Al-Aqsa-Flut. Also er hat diesem Angriff einen Namen gegeben. Und dass Dave diese Ansprache gehalten hat, dass er an die Öffentlichkeit gegangen ist, da wussten auch, glaube ich, alle im Gazastreifen, aber auch die Israelis, die das mitbekommen haben, das Militär, die Geheimdienste, das hat eine andere Qualität. Und Mohammed Dave hat diese Al-Aqsa-Flut, wie sie es selber genannt haben, diese Terrorattacke auf Israel befehligt. Sie war generalstabsmäßig geplant. Das war vorbereitet, vermutlich über Jahre hinaus vorbereitet.
Also von langer Hand geplant, sagst du, ja? Wie detailliert war das?
Die hatten festgelegt, aus welchen Kibbuzim Leute entführt werden, wo die Leute ermordet werden, wen sie wollten. Sie hatten sehr, sehr genaue Aufzeichnungen über die Kibbuzim, vermutlich, nachdem man jetzt auch weiß, dass wohl sehr, sehr viele Arbeiter, die immer über die Grenze durften vom Gazastreifen nach Israel, die da Aushilfsjobs hatten, dass die wohl auch das Ganze ausgekundschaftet haben oder zumindest viele davon. Die Hamas hatte sehr, sehr genaue Informationen, was da eigentlich stattfindet, wer da lebt in den Kibbuzim und was sie dort machen sollen. Also da gab es ganz genaue Regieanweisungen an die Kämpfer. Und sie hat die Israelis unglaublich überrascht. Also die Israelis waren auf diese Attacke so nicht vorbereitet.
Das klingt für mich so unwahrscheinlich. Weißt du, da gehen auf einmal tausende Raketen auf Israel nieder innerhalb von wenigen Stunden. Und du hast gesagt, da gab es Pläne über die einzelnen Kibbuzim, offenbar wer da wohnt, wen man dann quasi entführen will, wen man umbringen will. Das alles ist ja ein riesiger logistischer Akt. Weshalb hat man das in Israel nicht mitbekommen?
Ja, das ist die große Frage. Und weshalb das so ist, die Frage kann ich gar nicht beantworten, weil es bis heute, also auch ein Jahr danach, keine Aufarbeitung dieses 7.10. gegeben hat. Wir haben zwar Äußerungen vom Auslandsgeheimdienst Mossad, Alan, vom militärischen Geheimdienst, die haben alle gesagt, sie haben missgebaut und sie haben auch teilweise personelle Konsequenzen gezogen, also sind teilweise Geheimdienstchefs schon zurückgetreten. Und es ist ja nicht so, dass es keine Hinweise gab. Also es gibt viele, viele Indizien von sogenannten Späherinnen. Späherinnen, das waren so Grenzbeobachterinnen. Da hat man gern Frauen eingesetzt, die in den Wochen und auch Monaten davor immer seltsame Dinge an der Grenze zum Gazastreifen festgestellt haben, dass da provoziert wurde, dass viele ja zum Teil ausgekundschaftet haben, bestimmte Dinge. Und das wurde weitergegeben, aber es wurde ignoriert. Also da ist vieles, vieles in Israel schiefgelaufen. Das weiß man inzwischen. Aber was fehlt, ist wirklich eine Aufarbeitung. Und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der hat das ja ganz bewusst bis heute noch nicht gemacht. Er hat gesagt, es wird diese Aufarbeitung geben, aber jetzt führen wir Krieg. Er hat dann mit sehr, sehr ernster Miene eine Ansprache hier an die Nation gehalten. Dass Truppen der Hamas auf israelisches Gebiet gekommen sind, an einem Feiertag, einem Schabbat auch noch, aber Feiertag Simchat Torah, ich habe es vorhin gesagt, eigentlich ein Freudentag für die Juden und dass unschuldige Bürger, Kinder und Alte getötet worden sind. Und er hat zum ersten Mal eben gesagt, die Hamas hat einen bösen und brutalen Krieg begonnen. Und es ist ein sehr, sehr schwerer Tag für Israel. Und er als Ministerpräsident garantiert, dass sowas in Israel nie wieder passieren wird. Aber er hat eben diesen Begriff gesagt. Wir sind im Krieg.
Dieser Krieg, von dem der israelische Ministerpräsident spricht, der dauert ja bis heute an und betrifft mittlerweile quasi die ganze Region. Darauf kommen wir sicher nochmal zurück. Aber lass uns hier noch einmal bei Louis bleiben. Der Mann, der von Hamas-Terroristen an eben jenem 7. Oktober auf ein Pickup gezerrt wird. Das Auto steuert dann Richtung Gazastreifen. Was passiert dann? Wie geht's mit ihm weiter?
Ja, irgendwann hält dann dieser Pickup mit den 5 Familienmitgliedern auf der Ladefläche. Und da sind sie aber erstmal in den Tunnel rein. Diese Tunnelanlagen von dem man vorher nie wusste. Man wusste, es gibt Tunnel, aber nicht, wie groß sie sind. Inzwischen weiß man, dass ja, über Jahrzehnte, wohl über zwei Jahrzehnte, diese Tunnelanlagen gebaut worden sind, dass im Grunde fast der gesamte Gazastreifen untertunnelt war.
Estábamos en un shock completo. No sabíamos lo que iba a pasar. No pensé que íbamos a salir con vida.
Und da ist die Familie reingekommen. Und da wurden sie dann auch reingeschubst, wie Luis mir erzählt hat, auch immer wieder mit der geladenen Kalaschnikow, dann drangsaliert. Sie hatten keine Schuhe an und dann gingen sie durch diese, wie er beschrieben hat, feuchten, dunklen Gänge. Und immer wieder sind sie gestolpert, wurden angeschrien, sie sollen endlich aufstehen und weitergehen. Zwei Männer, drei Frauen, davon ein relativ junges Mädchen mit einem Hund. Der Hund war immer dabei, ein weißer Pudel. Und sie sind über mehr als zwei Stunden durch diese Tunnelanlagen gegangen und immer wieder waren Türen. Und Luis hat gesagt, diese Türen wurden immer geöffnet.
In movimiento continuo, empujando. La tierra no estaba bien. Entonces íbamos descalzos, sin zapatos. Y había cemento que mantenía el túnel, no en todos lados. A veces no estaba bien terminado, a veces
había que. Er hatte an jeder Tür das Gefühl, danach werden wir erschossen. Aber es ging immer wieder weiter. Und irgendwann, nach über zwei Stunden, sind sie dann rausgekommen in einer Stadt. Es war Khan Yunis in dem Fall. Und da wurden sie erstmal neu eingekleidet und die Frauen wurden in eine Burka gesteckt. Und Luis hat dann auch im Interview gesagt, was für mich seltsam war, da war ganz normales Leben, Marktleben, die Leute sind zum Markt. Es war überhaupt nichts von Krieg oder dergleichen zu sehen.
La ciudad estaba normal. Chicos salían de la escuela, la gente compraba cosas, caminaban, como si no hubiera pasado nada.
Und dann ging es weiter, und wie er jetzt weiß auch, weil es wurden ihnen ja zum Teil die Augen verbunden, ging es weiter nach Rafah. Also das war die Stadt ganz im Süden vom Gazastreifen, angrenzend an Ägypten. Und da sind sie dann bis zum Schluss geblieben, 129 Tage in der Hand der Hamas, zumindest die beiden Männer.
El 7 de octubre fue un día maravilloso, un día histórico, que se van a acordar en todo el mundo quiénes son el Hamas.
Bis sie dann auch vom Militär befreit werden konnten. Die Frauen, die drei, die wurden im November vergangenen Jahres im Zuge dieser 10-tägigen Waffenruhe dann freigelassen.
Die 5 sind jetzt alle frei?
Jetzt sind die 5 frei. Sie sind wieder zusammen und sie haben unglaubliches Glück, weil nur die wenigsten Familien eigentlich ohne Trennung so auch in Freiheit jetzt sind. Bei ihnen ist es so, 3 wurden, wie gesagt, freigelassen im Zuge des Austausches Geiseln gegen Gefangene im November und dann Anfang Februar eben nach 129 Tagen durch eine sehr, sehr spektakuläre Militäraktion wurden Luis und sein bester Freund Fernando dann auch gerettet.
Wiedersehen nach langer Geiselhaft. Nach über 4 Monaten kann Luis Haar seine Angehörigen endlich in die Arme schließen. Auch der 60-jährige Fernando Marmán ist wieder frei. Beide Männer waren in der Nacht von Spezialkräften der israelischen Armee befreit worden. Nach einem heftigen Schusswechsel mit Hamas-Terroristen und begleitet von schweren Luftangriffen gelang es den Soldaten, die Männer aus Rafah herauszuholen und nach Israel zu bringen.
Luis hat wirklich das große Glück, er wird also befreit, aber die meisten Entführten werden weiterhin vermisst.
Viele, viele. Wir hatten ja insgesamt circa 240, 250 Entführte und davon sind immer noch, ja, man rechnet 100 in der Hand der Hamas. Aber es gibt hier schon Äußerungen und vor kurzem, erst vor wenigen Tagen, hat Ministerpräsident Netanyahu in der Knesset, dem israelischen Parlament, gesagt, davon lebt vermutlich nur noch die Hälfte.
Wie sieht es denn gerade im Gazastreifen aus? Haben da die Kampfhandlungen so ein bisschen abgenommen, auch der Raketenbeschuss von Israel? Oder ist das eher so eine deutsche Perspektive, dass man davon nicht mehr so viel mitbekommt?
Also die Kampfhandlungen haben natürlich abgenommen. Das ist aber völlig logisch. Nach einem Jahr Krieg im Gazastreifen ist die Hamas dezimiert. Sie ist dezimiert, sie hat militärisch bei weitem nicht mehr das Potenzial, das sie am Anfang hatte. Wir haben hier eigentlich nur noch ganz selten auch Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen, einfach weil die meisten Raketenabschusssysteme zerstört worden sind, weil die Hamas-Kämpfer, ich würde mal sagen, zu 60-70% getötet worden sind. Das ist die militärische Perspektive. Wichtiger scheint mir aber fast die humanitäre. Wir haben ja über 2 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Die haben ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren. Wir hatten jetzt erst einen Dreh im Gazastreifen mit unseren Kollegen, wo es auch darum ging, um Lebensperspektiven junger Leute. Und als ich dieses Material gesehen habe, das Fernsehmaterial, das ist eine Trümmerwüste. Und ich weiß, Vergleiche hinken immer, aber ich mache mal einfach den Vergleich. Der Gazastreifen sieht zum Teil aus wie Dresden 1945. Das sind nur noch Ruinen. Und dieser Krieg hat dazu geführt, dass die Lebensgrundlagen von mehr als 2 Millionen Menschen vermutlich für mehr als ein Jahrzehnt komplett zerstört worden sind. Da kann nichts mehr angebaut werden. Die Menschen leben in Zeltstätten, die von den humanitären Organisationen aufgestellt worden sind. Alles, was an Essen reinkommt, wird geliefert über Hilfslieferungen, über Hilfsgüter, die rein müssen, die mal besser, mal schlechter reinkommen. Es hat eine Hungersnot gegeben. Es fehlt an allem, was ein menschliches Leben eigentlich garantiert. Und das ist das Traurige eigentlich eines jeden Krieges, dass am Ende die Zivilisten, die Zivilbevölkerung die Leidtragende ist. Und so ist es auch im Gazastreifen. Wir haben ein Jahr Krieg mit der Hamas im Gazastreifen. Der Krieg ist ausgeweitet worden auf den Norden. Es gibt ernsthafte Konfrontationen mit der Hisbollah im Südlibanon, eine direkte militärische Auseinandersetzung mit dem Iran. Und es ist eben dieses Trauma, dass man nicht mal mehr im eigenen Land sicher ist, was viele, viele Israelis nachdenklich gemacht hat, was sie traurig gemacht hat, was sie in Panik versetzt. Es ist je nach Person ganz unterschiedlich. Und was alle wirklich eint, ist dieses Trauma, dass man auf eigenem Territorium nicht mehr sicher ist. Das Land ist traumatisiert. Es ist traumatisiert und ich habe das schon so ein bisschen auch vorhin gesagt. Israel ist ja das Versprechen gewesen für die Juden. Ihr habt eine sichere Heimat. Und das ist das Versprechen, das Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident 1948 bei der Staatsgründung, auch gegeben hat. Es ist das Versprechen der Zionisten, ein Versprechen, auf das sich wirklich alle Israelis verlassen haben. Nach dem Holocaust, nach den vielen Pogromen gegen Juden weltweit, ist Israel unsere sichere Heimat. Und da zeigt sich auf einmal, Israel ist keine sichere Heimat. Israel ist auf eigenem Territorium angegriffen worden, Menschen sind getötet worden, Menschen sind entführt worden. Es ist das schlimmste Pogrom an Israelis seit dem Ende des Holocaust. Und dieses Trauma hat das Land bis heute nicht überwunden.
Julio, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Julio Segador hat uns von dem Tag berichtet, der das Leben der Menschen in Israel, in Gaza und in der ganzen Nahostregion verändert hat. Heute vor einem Jahr. Über die neuesten Entwicklungen aus Israel und dem Nahen Osten informiert euch auch rund um die Uhr tagesschau.de. Und mehr Hintergründe und Einblicke gibt euch der BR24-Podcast Lost in Nahost. Da schauen die Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Folge auch auf die Lage in Gaza und im Westjordanland nach einem Jahr Krieg. Wenn ihr auch manchmal das Gefühl habt, wow, ein wirklich komplexes Thema, ich brauche Orientierung, hört mal rein. Lost in Nahost gibt's in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Fabian Zweck und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtle und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz und in der nächsten 11KM-Folge schauen wir noch einmal genauer auf die Folgen der Terrorattacke für Israel. Wir erzählen die Geschichte von Jill, der verzweifelt versucht, seine Cousine aus den Fängen der Hamas zu befreien. Und wir fragen danach, was der bisher gescheiterte Geiseldeal mit Israel macht. Unsere nächste 11KM-Folge findet ihr schon heute Abend in unserem Feed. Wir hören uns. Thank you. Und eins noch zum Schluss, wenn ihr noch mehr über die schwierige Lage in Nahost erfahren wollt und darüber, wie Menschen darauf blicken, die sich seit Jahren für eine Aussöhnung einsetzen, dann habe ich noch einen Podcast bzw. YouTube-Tipp für euch. In der ARD-Sendung Mitreden, Deutschland diskutiert, spricht meine Kollegin Nina Zimmermann mit Gästen und auch mit euch und anderen Nutzenden über den Nahostkonflikt. Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall. Kann es jemals Frieden geben, heißt die Folge. Auch ihr könnt live dabei sein und euch vor allem auch mit Meinungen und Kommentaren an der Diskussion beteiligen. Und zwar heute Abend, am Montag, den 7. Oktober, ab 20.15 Uhr in allen Infowellen der ARD oder im YouTube-Kanal der Tagesschau. Oder ihr hört die Sendung später in der ARD-Audiothek oder guckt sie euch bei YouTube an. Mehr Infos findet ihr unter www.mitreden.ard.de.